Wir haben ja am Mittwoch schon uns begonnen, die Weihnachtsgeschichte anzusehen. Und wir haben im Lukas-Evangelium Kapitel 2 aufgeschlagen, haben über die Zeit gesprochen, Gottes Zeit, Gottes erfüllte Zeit, den Ort Bethlehem Ephrata, das Brothaus. Und habe die Personen Josef und Maria uns angesehen, aber die Hauptperson, die haben wir bisher noch nicht betrachtet. Und das müssen wir natürlich tun. Und da werden wir heute besonders den Vers 7 uns ansehen, aber damit wir den Text besser einordnen können, lese ich uns von Vers 1 an vor. Lukas Evangelium Kapitel 2 ab Vers 1 bis Vers 7. Es begab sich aber in jenen Tagen, so circa 5 oder 4 vor Christus war das, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, eine Futterkrippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Ich möchte am Anfang noch mit uns still werden und beten. O Herr Jesus, wir dürfen auf dich heute Morgen blicken. Du, der Sohn Gottes, bist Mensch geworden. Es übersteigt unser Fassungsvermögen. Aber du hast in deinem Wort uns etwas darüber gesagt und erklärt. Und wir wollen es heute Morgen uns anschauen. Herr, wir wissen aber darum, dass wir ohne deine Hilfe, ohne die Leitung des Heiligen Geistes gar nicht verstehen und erkennen können. Und deshalb kommen wir zu dir und bitte dich, dass du uns durch deinen Geist leitest in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und uns auch heiligst und uns veränderst. Herr, hilf, dass wir es erfahren können und erleben können mit unseren Sinnen, mit unserem Verstehen, dass du mitten unter uns bist und dein Wort, dein Rede zu uns ist. Dass wir uns daran erfreuen, dass wir in unserem Herzen dankbar werden. Wirke du hier an allen, Herr. Die, die dich noch gar nicht kennen, erwecke du sie. Und die, die dich schon kennen, führe du sie weiter voran. Hilf du aber auch mir, Herr, ich kann nicht reden ohne deine Hilfe, ohne deine Gnade, ohne deinen Geist. Ach, erbarme du dich über mich, Herr, dass ich rede kann zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Und wollen wir dir danken dafür, Herr, dass du in unserer Mitte bist und wir dir alles anvertrauen dürfen und du alles in deine Hand nehmen möchtest und jetzt auch tust. Amen. Gott wird Mensch. So einfach kann man Weihnachten zusammenfassen. So einfach und doch so tief, dass selbst der größte Theologe nicht in der Lage ist, dieses Geheimnis ganz und gar zu erklären und bis in die Tiefe hinein offen zu legen, was dort geschehen ist. Gott wird Mensch. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihnen Windeln und legte ihnen die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Er wird geboren. Das ist das Allererste, was hier gesagt wird. Er wird hervorgebracht von der Maria. Er wird geboren. Diese Geburt, von der hier die Rede ist, geschieht in einer Zeit, die für Israel eine schmerzhafte Zeit war. Und so wird auch im Rückblick, wenn der Johannes in der Offenbarung über diese Zeit schreibt, diese Zeit so formuliert. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 2, da heißt es in folgender Weise, ihr müsst euch überlegen, Josef und Maria, die leben in einem Land, welches von fremden Legionen eingenommen worden war, die Römer herrschten und sie waren die Gefangene. Und nun hat einfach der Augustus gesagt, wir zählen mal alle, die wir gefangen genommen haben, die zu uns gehören, damit wir mal wissen, wie reich und wie mächtig wir sind. Also das hieß dann für die Israeliter, dass sie alle an ihren Geburtsort gehen mussten. Und in Offenbarung 12 heißt es in Vers 1 und 2, ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen Israel. 12 Stämme. Und dann Vers 2, und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Dies bezieht sich auf Israel ganz besonders. Im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 26, wird uns erklärt, dass diese Schmerzen gleich, wie sie in der Schwangerschaft auch erlebt werden, Israel damals schon erlebt hat, weil sie selbst in Gefangenschaft geraten sind und weil sie dadurch auch in große Nöte gekommen sind. Aber sicherlich kann man sagen, es bezieht sich auch auf die Geburt des Herrn Jesus Christus, als die Maria den Herrn Jesus Christus geboren hat. Das wissen wir ja schon aus dem 1. Mosebuch. Es ist ein Bestandteil des Gerichtes. Mit Schmerzen wird man dann auch diese Geburt erleben. Beides also miteinander verbunden. Nun passt es gar nicht in unsere Weihnachtszeit hinein. Schmerzen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist es bei uns gar nicht viel anders. Die Israeliter damals, die litten unter Fremdherrschaft. Sie waren nicht ihre eigenen Herren. Sie konnten nicht tun und lassen, was sie wollte. Sie musste erleben, wie in dem Volk ganz viele sich abgewandt hatten. Es gab nur wenige, die den Erlöser, den Messias, erwarteten damals. Ist es nicht heute ganz genau so? Alle, die den Herrn Jesus Christus lieb haben von ganzem Herzen, sind sie nicht auch in Schmerzen? Sind sie nicht auch erschüttert darüber, dass in unserem eigenen Land, in unserem Deutschland, in dem wir leben, Gesetze erlassen werden, die dem Wort Gottes, der Bibel, ins Gesicht schlagen und Gott erkläre, Was du da sagst, das stimmt ja gar nicht. Wir wissen es besser. Sind wir nicht auch in Schmerzen? Vielleicht, weil dieser Prozess des Heils, so wie damals der Herr Jesus Christus in die Welt gekommen ist als Heiland, ein langer ist, ein unwahrscheinlich langer. Wir warten auf einen Aufbruch, so wie er im Micha-Buch Kapitel 5, Vers 3 mit der Geburt des Herrn Jesus Christus verkündigt wird. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Wir warten auf diesen Aufbruch und wir sehnen uns nach diesem Aufbruch. Dort heißt es, Micha 5, Vers 3, schlagt es ruhig mit mir auf. Dort heißt es, es ist je nach Verszählung Vers 3 oder Vers 2. In der Schlachter ist es Vers 2. Darum, Micha 5, Vers 2, gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Die Geburt Jesu Christi ist ein Zeichen des Aufbruchs. Die da gebären soll, das ist die, die im Alten Testament schon als Jungfrau angekündigt wird. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und mit der Geburt des Herrn Jesus Christus solle Segenszeit kommen. Das ist wirklich so, erklärt uns Gott selbst auch so. Freut euch. Aber bis zum heutigen Tag ist in Israel immer noch die Not groß. Nun kehren sie langsam zurück, sind zurückgekehrt in ihr eigenes Land, haben ihren eigenen Staat wieder bekommen und durften wieder selbstständig als Staat leben. Aber bis heute warten die messianische Jude auf einen Aufbruch, so wie er am Ende der Zeit ja auch verkündigt wird. Und sie sehnen sich danach. Sie sehnen sich nach einem Aufbruch. Sie sehnen sich nach der Wiederkunft, nach der zweiten, also nach der Wiederkunft Jesu Christi, wenn er kommt, um sein Reich aufzurichten. Und so können wir uns auch die Frage stellen heute Morgen, das Ereignis, von dem hier im Lukas-Evangelium die Rede ist, und sie gebar ihren Sohn, Gott wird Mensch. Hat dieses Ereignis nicht auch in unserem Herzen, als wir es zum allerersten Mal begriffen haben, richtig verstanden haben, große Erwartungen geschürt, große Hoffnungen erregt? Und wir haben vor uns gesehen, eine Zeit der Fruchtbarkeit, des Segens, eine Zeit, wo wir Schritt für Schritt für Schritt vorangeführt werden und es immer besser wird und wir immer dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden und dadurch das ganze Leben leichter wird. Und wenn wir heute so auf diese Zeit zurückschauen, seitdem wir zum allerersten Mal den Herrn Jesus Christus entdeckt haben für uns durch Gottes Gnade, dann geht es uns schon manchmal so, dass wir sagen, ja, es war ein Aufbruch damals. Aber die Erwartungen, die wir gehabt haben, für uns und für unser Leben, haben sie sich wirklich erfüllt? Oder sehnen wir uns nicht auch heute ganz arg danach, dass ganz gewisse Dinge eintreten? Wünschen wir uns nicht von ganzem Herzen Dinge, wo wir sagen, dafür habe ich schon lange gebetet. Das steht schon ganz lang, ganz weit oben auf meiner Gebetsliste. Da sollte der Herr anfangen. Da sollte der Herr aufbrechen. Und immer noch befinden wir uns in den Schmerzen, so wie Israel. Immer noch empfinden wir die Not durch die Sünde in unserem eigenen Leben. Wer wird mich erlösen von diesem Leib, sagt der Paulus im Römer Kapitel 7, im Kampf, den er selber führt mit der Sünde. Sind das nicht auch unsere Erfahrungen? Geht es nicht euch auch so? Auf der einen Seite, er ist Mensch geworden. Und damit Hoffnung, Aufbruch. So wie es eben in Micha Kapitel 5, Vers 2 steht. Er wurde geboren und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Aufbruch. Und doch scheint es uns so, als würde es lange dauern, bis sich das erfüllt. Als würde die Zeit verrinnen und wir würden gar nicht vorankommen. Die Zustände sind immer noch dieselbe. Die Schmerzen bleiben. Und es geht gar nicht vorwärts. Kommt es euch so vor? Ich möchte euch es sagen, ich glaube, dass es den Kindern Gottes in ihrem Leben und in ihrer Nachfolge immer wieder so ergehen wird. Früchte, die im Augenblick in unserem Herzen wachsen, sind uns jetzt noch gar nicht bekannt. Wir sehen sie noch nicht. Wir nehmen sie nicht wahr. Wir sind oft in unserem eigenen Verständnis und in unserer eigenen Erkenntnis so mangelhaft, dass wir das Werk Gottes, welches er an uns tut, nicht registrieren. Vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr merken wir, ach, da ist etwas entstanden. Da ist etwas geworden, da ist etwas gewachsen. Was Gott in dieser Zeit getan hat, in der Zeit, wo wir nur Schmerzen empfunden haben. Ich möchte euch es mitgeben, dass ihr nicht von eurem Empfinden, von eurem seelischen Empfinden euch zu sehr beeindrucken lasst. Und vielleicht dann auch sagt, weil ich mich schlecht fühle, muss es auch schlecht sein. Weil ich nichts sehe, ist nichts da. Haben denn damals die Menschen etwas gesehen? Zwar ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden, aber 33 Jahre, so muss man sagen, später wurde er gekreuzigt. Haben sie ihn ans Kreuz gebracht. Und was ist dann geschehen? Dann ist er auferstanden, in den Himmel gefahren. Versteht ihr? Ganz viele damals hätte er wahrscheinlich gesagt, nun, wir haben uns mehr erwartet. Wir haben uns die Sache glorreicher vorgestellt. Wir haben mit mehr Licht, mit mehr Segen gerechnet. Und wir sind eigentlich ganz verwirrt, weil die Schmerzen immer noch da sind. So geht es uns auch. Und es wäre verkehrt, zu glauben und zu denken, dass mit der Geburt des Herrn Jesus Christus, als Gott Mensch geworden ist, alle Schmerzen aufhören. Bis zum letzten Tag unseres Daseins hier auf der Erde werden wir zu kämpfen haben. Bis zum letzten Tag werden wir Höhe und Tiefe haben. Aber wenn wir dem Herrn vertrauen, dann dürfen die Tränentäler uns auch zu Orten werden, wo wir Wasser schöpfen können, wo Quellen da sind. So steht es mal in der Psalme schön beschrieben. Also von daher lasst euch nicht zu sehr beeindrucken von den Schmerzen. Wie kann man das denn machen, wenn man festhält, woran alle Gläubige zu aller Zeit festgehalten haben, heißt es nicht einmal im Hebräerbrief in folgender Weise, Hebräer 11, von dem Mose im Anblick all der Herrlichkeit, die er vorher auch mal in Ägypten bekommen hat und auch erfahren hat, da heißt es von ihm im Hinblick auf sein Auszug. Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an.
Nun, Mose lebte aus dem Glaube. Er sah die Schmach des Christus als ein größerer Reichtum an. Passt nicht zusammen, sagen wir. Christus, der Retter, der Erlöser. Freut euch, der Retter ist geboren worden, der Erlöser. Und dann aber Schmach. Ja, sie ziehen durch die Wüste. Und sie werden in dieser Wüste angefochten und bekämpft und müssen durch viele, viele Nöte hindurch. Und trotzdem sagt der Mose, das ist viel besser, das ist viel schöner. Da möchte ich sein. Und dafür bin ich bereit, die ganze Schätze Ägyptens auch dahin zu geben. Er sieht die Belohnung an. Seht ihr die Belohnung an? Sehen wir sie? Gott wird Mensch. Der Herr Jesus Christus wird geboren. Und nun kommt er, die Sünder zu erretten. Und er errettet sie wirklich. Und er kommt, um ihnen Leben und volles Genüge zu schenken. Und es ist wirklich Leben und volles Genüge. Auch wenn wir es im Augenblick vielleicht nicht so empfinden und so schmecken und so fühlen. Es ist wirklich so. Sehen wir auf die Belohnung? Seht ihr sie vor Augen? Oder seht ihr nur die Schmerzen, die ihr habt? Mit Schmerzen wird sie gebären. So heißt es Israel. Offenbarung 12, Vers 2. Nun, man braucht Glaube. Man braucht den Herrn Jesus Christus vor Auge, wenn man wirklich auch in der Zeit, in der man lebt, sich freuen möchte. Denn nicht wir und unser Leben sind Anlass oder sind manchmal Anlass, dass wir uns freuen können. Aber der Herr Jesus Christus wird immer Anlass dafür geben, dass man sich freuen kann. An ihm kann ich mich immer weiden. An ihm kann mein Herz sich immer erfreuen, wenn ich auf ihn sehe, wenn ich ihn vor Auge habe, wenn ich mit ihm gehe, wenn ich ihm folge, wenn ich ihn betrachte in seiner Eigenschaften als Sohn Gottes und wahrer Mensch. Aber er wird geboren, es ist nicht nur ein schmerzhaftes Ereignis, ein Zeichen des Aufbruchs, es ist auch ein Wunder. Passt auf, im Hiob heißt es einmal, und es sagt Hiob 14, Vers 4. Jetzt lesen wir es mal miteinander, damit ihr es auch hören könnt, wie es da steht. Hiob 14, Vers 4. Da sagte Hiob Folgendes. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen, nicht ein einziger? Hiob 14, Vers 4. Wie kann denn aus der Maria, die von der Erbsünde genauso betroffen ist wie jeder andere Mensch und eine Sünderin ist, ein Reiner und Heiliger komme? Hiob 25 wird der gleiche Gedanke noch einmal gesponnen von einem der Freunde von dem Hiob. Und da heißt es, wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott und wie will der rein sein, der von der Frau geboren ist. Es geht doch gar nicht. Das ist das Wunder, von dem wir hören im Neuen Testament. Gott wird Mensch, geboren von der Jungfrau Maria und rein und heilig und sündlos. So steht es. Das lesen wir dann später im Hebräerbrief, im Kapitel 4, Vers 15, wird uns von dem Herrn Jesus Christus Folgendes gesagt. Hebräer 4, Vers 15. Es ist ein Wunder, dass er, der von der Maria geboren wird, die selber Sünderin ist, rein und heilig ist. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester,
der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ohne Sünde. In Hebräer 7, Vers 26, auch den Vers möchte ich noch mit uns vorlesen. Hebräer 7, Vers 26, da heißt es, denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist.
Es ist ein Wunder, wie kann von jemand Unreinem ein Reiner kommen? Ein Wunder will bestaunt werden. Welche Wunder habt ihr in eurem Leben schon bestaunt? Was ist für euch wunderbar? Es gibt Dinge, worüber wir uns wundern. Und das heißt dann, dass wir sagen, das ist doch gar nicht möglich. Wie kann es nur sein? Wir sagen, das ist schön, das ist wunderbar. Und da bleiben wir stehen. Oder wir setzen uns hin. Und ganz lange Zeit bewegt uns das Wunderbare. Bei manchen ist es irgendetwas, was draußen in der Natur, vielleicht im Urlaub gesehen wurde. Ein schöner Spaziergang, Wanderung, die Alpen, das Meer. Bei anderen ist es irgendein Hobby, was sie pflegen, wo sie sich daran freuen. Irgendetwas, was ihr Herz vereinnahmt. Es ist für sie wunderbar, es ist für sie schön. Fußball, andere Dinge. Was eben auch eines jeden Hobby ist. Man kann sagen, darüber kann ich mir lange Gedanken machen. Nun ist das größte Wunder, welches überhaupt in der ganzen Menschheitsgeschichte und Weltgeschichte geschehen ist, genau dies. Gott wird Mensch. Und der gesunde Mensch sieht es als ein Wunder an und kann davor stehen bleiben und kann im Herzen so sehr davon berührt werden, dass es ihn nicht loslässt. Und zugleich, wenn ich das jetzt sage, merkt ihr alle auch, ich auch, wie wenig gesund wir noch sind. Das heißt, wie wenig wir noch so sind, wie wir eigentlich sein sollten. Und wie sehr wir noch von dieser Welt und von der Sünde geprägt sind in unserem eigenen Leben. Für die, die noch nicht wiedergeboren sind im eigenen Herzen, oder für die, die wiedergeboren sind im Leib. Das größte Wunder, dass von einem Unreiner, von der Maria als Sünderin, ein Reiner hervorgeht, der Herr Jesus Christus, weil er gezeugt wurde durch den Heiligen Geist. Fleisch von ihrem Fleisch, keine Frage. Es ist kein künstlicher Mensch, es ist wirklich ein Nachkomme Davids. Wirklich ein Sohn Davids. Wir haben es hier nicht mit einem künstlichen Mensch zu tun. Fleisch von ihrem Fleisch. Und doch ohne Sünde und doch heilig und doch rein. Ein Wunder. Es ist eigentlich unmöglich. Man kann es nicht begreifen, man kann es nicht verstehen. Man kann es nicht rechnerisch ergründen. Es ist ein Geheimnis, es ist Gottes Werk. Aber es ist genau dies. Die Jungfrau wird schwanger und der Herr Jesus Christus wird geboren. Und er ist rein und ist heilig. Stellt euch vor in der Herrlichkeit für alle die, die einmal dort sein werden im Himmel. Und ich wünsche, das sind alle hier. Für die wird es für alle Ewigkeit ein Wunder sein, was sie anbeten, worüber sie sich freuen und dankbar sind, wo sie dann besser verstehen werden. Wie wunderbar, dass er Mensch geworden ist, dass er geboren wurde, dass er hervorkam, dass er zu uns kam. Ist das nicht auch mit enthalten, wenn es hier steht, er wurde geboren, Lukas 2, Vers 7, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Er kam zu uns. Er kam in diese Welt, weil wir nicht in seine Welt mehr kommen konnten. Weil wir ihn verloren hatten, ist er zu uns gekommen. Und nun ist er da. Wer kann in den Himmel steigen und Gott herabholen? Können wir doch nicht. Und so ist er aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit herabgestiegen zu uns. Er ist zu uns gekommen. Und er ist nahe, sagt die Bibel im Alten und im Neuen Testament. Er ist nahe. Er ist gekommen, um bei uns zu sein, um mit uns zu sein. Ich möchte eine Sache noch zum Schluss hier ansehen, in der Beschreibung dieses siebten Verses. Wir werden am kommenden Mittwoch dann den zweiten Teil von dem siebten Vers uns noch näher ansehen, aber hier diese Beschreibung, wie er beschrieben wird als der Erstgeborene. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Was heißt das eigentlich? Das heißt zum einen, dass sie nachher noch andere Kinder hatte. Jakobus, Judas, davon wissen wir auch. Und er ist der Erstgeborene. Heißt aber auch, dass er, der Herr Jesus Christus, eine ganz besondere Stellung hatte. Und diese Stellung wird uns vom Alten Testament genau erklärt. Und es wird uns erzählt, was so ein Erstgeborener für besondere Rechte und was er für eine besondere Stellung hat. Ich will einen Vers mit uns hier aufschlagen. 1. Mose 49, Vers 3. Da wird vom Ruben, dem Erstgeborenen Jakobs, Folgendes gesagt. 1. Mose 49, Vers 3. Wenn wir diese Schilderung haben im Neuen Testament von dem Herrn Jesus und seiner Geburt und uns erklärt wird, dass er der Erstgeborene ist, dann ist es gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Was will Gott sagen? Will er nur sagen, dass er der Erste in einer Reihe war? Nein, er will viel mehr sagen, damit wir auf den Herrn Jesus Christus, auf den Heiland, auf den Erlöser aufmerksam werden. 1. Mose 49, Vers 3 sagt Jakob Folgendes über Ruben. Du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Nun übertragt das einfach mal auf den Herrn Jesus Christus, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. So steht er vor uns als Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. So sollen wir auf ihn schauen, so sollen wir ihn sehen. Von hervorragender Würde. Seht ihr ihn so an? Wenn wir auf den Herrn Jesus Christus schauen, geht es uns manchmal so in der Nachfolge in dieser Weise. Jetzt will ich es einfach mal ein kleines bisschen illustrieren. Wir führen unser Leben, wir befinden uns mitten im Alltag, in der Arbeit. Wir haben vieles um uns herum, was zu tun ist. Und dann gibt es natürlich auch Anliegen, da gibt es Nöte, dann gibt es das Gebet, wo wir zu ihm kommen, wo wir sagen, Herr Jesus, jetzt ist das passiert. Und dann bitten wir ihn für diese Anliegen. Nun frage ich mich, sehen wir ihn dann, wenn wir zu ihm kommen? In seiner Würde, in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft? Sehen wir ihn so? Glaub mir, wenn wir ihn so sehen, geschieht etwas, was immer am Anfang eines Gebetes geschehen sollte und dort stehen sollte. Wir sagen, Herr Jesus, ich freue mich, dass ich zu dir kommen darf, denn du bist groß und wunderbar sind deine Werke. Du bist herrlich, ewig, unveränderlich, einzigartig, gnädig und barmherzig, gütig, freundlich. Und dann kommen auch unsere Anliegen, das ist ja gar keine Frage. Aber wenn wir ihn nicht in dieser Größe und Stärke und Herrlichkeit und Macht sehen, dann ist es ganz schwer, wirklich ihm dankbar zu sein, sich an ihm zu freuen. Wenn wir nicht seine hervorragende Würde und seine Kraft sehen, seine Stärke, dann sind auch unsere Gebete manchmal eigentlich gar nicht mit Glauben versehen. Erfahren wir das nicht oft. Wir beten zwar, wir bieten zwar, aber wir haben nicht die Erwartung, dass etwas geschieht. Wir sind nicht so kindlich unverschämt, wie der Herr Jesus es sagt, dass er wünscht, dass wir zu ihm kommen. So wie der Freund in der Nacht zu dem anderen Freund kommt. Ich brauche Brot. Mitten in der Nacht, unverschämt, sagt er, ich brauche Brot, ich habe Besuch bekommen, gib mir Brot. Er ist davon überzeugt, dass sein Freund ihm helfen wird. Ist der Herr Jesus Christus so vor unseren Augen? Sehen wir ihn so als jemand, der stark und kräftig ist und für uns der beste Helfer, der uns beistehen wird, der nicht uns im Stich lassen wird? Nie, nie, nie wird er uns im Stich lassen. Nie. Sehen wir ihn so? Ist er für uns der Erstgeborene? Hat er diese Hoheit? Hat er diese Würde? Hat er diese Kraft und Stärke? Dann komme ich ganz automatisch zu ihm. Dann ist es so, dass ich ihn wahrnehme, wie er gerne wahrgenommen werden möchte, als der, der den doppelten Segen hat. Das steht im 5. Mosebuch. Der Erstgeborene soll den doppelten Anteil haben. Er ist gesegnet. Er hat den Ehrenplatz. Im 1. Mosebuch heißt es einmal davon im Kapitel 43, Vers 33, dass der Erstgeborene ganz oben sitzt. Er hat einen Ehrenplatz. Er ist gesegnet. Wenn ich das alles nicht wahrnehme, dann müsste Gott zu mir sagen, schau, ich habe dir was gesagt. Als Gott Mensch wird, als der Herr Jesus Christus auf diese Welt kommt, ist er der Erstgeborene gewesen. Und ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass du bei ihm gut aufgehoben bist. Gesegnet. Und du darfst mit ihm sitzen in himmlischen Örtern. Auf diesem Ehrenplatz der Zukunft, aber auch schon jetzt. Wo sitzt du gerade? Auf dieser Erde? Ja, natürlich, wir sind auf dieser Erde. Wir sitzen auf dieser Erde. Aber sind wir nicht zugleich auch mit Christus in himmlische Regionen versetzt? Dürfen wir nicht zugleich mit ihm dort leben und dürfen nicht wir zugleich mit ihm dort auch gesegnet werden? Wenn du es nicht erlebst, dann nicht aus dem Grund, weil der Herr es dich nicht erleben lassen möchte. Nicht aus dem Grund, weil der Herr dir sagt, dir will ich es nicht schenken. Sondern vielleicht aus dem Grund, dass du noch nie mit ihm mitgegangen bist. Erstgeborener, was heißt es denn für mich? Herr, was willst du mir sagen mit diesem Wort? Jetzt schlage ich doch mal das auf mit einer Konkordanz in der Hand, gucke ich mir die Stelle an und dann führe mich doch in deine Wahrheit und dann bring mich doch vor deinen Thron, vor deine Herrlichkeit. Und der Herr wird es tun. Das ist keine Frage. Er wird es tun. Er wird es mit Sicherheit tun. Er wird uns sein Erbe, er wird uns seine Herrlichkeit offenbaren. Aber ganz am Schluss, 2, 3 Minuten noch, ich verspreche, ich möchte es nicht zu lange machen, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, eine Sache, die auch dazu gehört, wenn man von seiner Geburt redet. Er wird geboren, ein schmerzhaftes Ereignis, ein Zeichen des Aufbruchs, ein Wunder. Er ist der Erstgeborene, ein Gesegneter. Aber er ist auch ein Heiland. Lukas 2, Vers 11 heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Vers 11 dann, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter, der Heiland geboren, so übersetzte Luther. Welcher ist Christus der Herr? Wisst ihr, es ist so, wenn ich das Wort Retter oder Heiland, Heiland ist ein schönes Wort, ich mag das eigentlich, wenn ich es lese, dann darf ich das für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und ich darf sagen, Herr Jesus, du bist für mich Mensch geworden, weil ich Heil brauche, weil ich krank bin. Jetzt nehmt einmal von den vergangenen 7 Tagen alle Dinge, die euch nicht gefallen haben. Nehmt euch mal alle Dinge, worüber ihr euch aufgeregt habt, worüber ihr euch geärgert habt, die in eurem Herzen euch Schmerz und Verdruss gebracht haben, die euch gequält haben, die euch Not gemacht haben. Nehmt einmal all diese Dinge, alles. Alles, was euch Belastung war, alles, was euch niedergedrückt hat, alles, was euch angegriffen hat, alles, was euch umrennen wollte, alles, was euch sich ganz schwer aufs Herz gelegt hat. Nehmt es alles mal miteinander und stellt es euch vor und stellt es euch vor euer Angesicht. Und dann stellt euch mal die Frage, bin ich denn mit all dem zu dem gekommen, der mich heile und retten möchte? Habe ich es ihm immer wieder hingelegt und habe ich es ihm immer wieder gesagt, Herr Jesus, hier ist mein Unheil, hier ist meine Not, hier ist meine Sorge, hier ist mein Leid, hier ist mein Schmerz und ich bringe ihn dir hin und erwarte im Glaube deine Heilung, deine Rettung. So dürfen wir es in Anspruch nehmen, was geworden ist, durch den Herrn Jesus Christus, ein Heiland. Er wartet doch nur darauf, dass wir ihm unsere Wunde zeigen. Vor dem Arzt müssen wir das machen. Ob das der Zahnarzt ist, der sagt, machen Sie bitte Ihren Mund auf. Wer von euch macht seinen Mund nicht auf? Gibt es jemanden, der seinen Mund da nicht aufmacht? Ihr werdet euren Mund aufmachen. Wenn ihr Zahnschmerzen habt, ihr werdet froh sein, wenn diese Zahnschmerzen dann eben auch aufhören. Wenn ihr euren Fuß gebrochen habt, werdet ihr sicherlich nicht davonrennen und sagen, ich suche jetzt alles, bloß keinen Arzt. Sondern ihr werdet froh und dankbar sein, wenn euch jemand dann einen Gips anlegt oder diesen Fuß, der gebrochen ist, diesen Knochen wieder so richtet, dass er wieder zusammenwachsen kann. Und genauso ist es mit unseren Herzensangelegenheiten. Er wartet darauf, dass wir diese Dinge ihm sagen. Er ist der Heiland dafür. Er ist dafür zuständig. Niemand anders kann da heilen. Niemand anders ist in der Lage, da zurechtzukommen. Kein anderer. Die blutflüssige Frau, die hatte jetzt ein leibliches Problem, hat es gemerkt. Ganze Ärzte waren nicht in der Lage. Können wir nicht alle, ich auch mit eingeschlossen, nicht uns es vornehmen über diese Feiertage, dass wir sagen, wir wollen das ganz neu tun, wir wollen ihn als Heiland neu kennenlernen? Wir wollen neu erfahren, was für wunderbare Macht er hat zu retten. Und wir wollen ihn darum bitten, dass er uns diese Macht zeigt. Er, der geboren wurde, der Erstgeborene. Er, der der Heiland und Retter ist. Möge der Herr uns helfen, dass wir ihn so kennenlernen und ihn so lieben lernen. Wir werden dann am Mittwoch uns anschauen, noch was es heißt, dass er in Windeln gewickelt wurde. Ganz interessant, das ist etwas, was heute nicht mehr so hier praktiziert wird. Das sind nicht die Windeln, die wir kennen, das ist was ganz anderes. Und was es heißt, dass er dann eben in diese Krippe gelegt wurde, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Hier aber heute schließen wir ab. Ich bete noch am Schluss mit uns gemeinsam. O Herr Jesus Christus, wir sehen auf dich. Und doch, wenn wir auf dich sehen, ist es so oft, dass wir dich nicht wirklich sehen, so wie du bist. O Herr, wenn wir dich nur sehen könnten, so wie du bist, dann würde uns der Atem stocken und wir würden uns freuen, wir würden glücklich sein. Unsere Sorge würde klein werden und du würdest uns groß werden. O Herr, wir legen es dir hin, wir feiern nun schon lange Weihnachten. Viele Jahre sind ins Land gezogen. Und es kommt uns manchmal so vor, als würde jedes Weihnachtsfest ärmlicher werden. Und wir haben es satt, die ganze Tradition und diese Weihnachtsmärkte und alles, was uns die Welt so vorspielt und können uns gar nicht mehr daran freuen, an dem, was eigentlich durch deine Geburt geschehen ist. Nun lege wir es dir hin und bitte dich um deine Gnade, Herr, dass du uns ganz neu groß werden lässt, was geschehen ist, als du Mensch geworden bist. Ach, hilf uns, Herr Jesus, dass uns neu die Augen übergehe, unser Herz sich freut und unsere ganze Sorge, unser Kummer zu dir wandert und stattdessen von deiner Seite deine Freude und deine Liebe in unsere Herzen einzieht. Hilf uns, Herr, dass auch wir, wenn wir mit anderen Gemeinschaft haben in diesen Tagen, von dir als dem Heiland reden können. Amen.